ARD.
Ich werde oft gefragt, Hatti, wie schaffst du es, immer so durchzuziehen, immer so unermüdlich? Weil für mich ist es immer noch ein Überlebenskampf. Ich kann nicht einfach sagen, so, ach, ich chill heute. Ich wünschte, ich könnte, aber ich kann nicht, weil ich noch so viel Angst davor habe, dahin zu kommen, wo ich herkomme, dass ich nachts manchmal davon aufwache.
Arm und trotzdem. Ein Podcast von Enjoy vom NDR.
Willkommen in unserem Podcast Arm und Trotzdem. Ich bin Steffi Kim und arbeite in der Musikbranche.
Mein Name ist Falk Schacht, ich bin Autor und ich arbeite wie Steffi auch in der Musikbranche. Und wir kennen uns seit 20 Jahren und uns ist eine Sache aufgefallen in den 20 Jahren. Wir haben wirklich über sehr viel geredet, aber worüber wir eigentlich nie geredet haben, ist, dass wir in Armut aufgewachsen sind, beide.
Das wissen wir erst seit 3 Jahren voneinander und dafür, dass wir tagtäglich miteinander telefonieren, ist dieses Thema erst wirklich spät auf unseren Freundschaftstisch gelandet. Wir haben diesen Tisch jetzt vergrößert und laden uns Gäste in unseren Podcast ein. Das klingt immer so einfach, dass man Gäste einlädt in den Podcast. Wir haben jedoch festgestellt, dass es auch Mut erfordert, um über dieses herausfordernde Thema zu sprechen.
Wusstet ihr zum Beispiel, dass jedes 5. Kind in Deutschland von Armut betroffen ist oder gefährdet? Und das ist so ein Punkt, der uns wichtig ist. Wir wollten, dass diese Geschichten und auch diese Zahlen, dass die greifbarer werden und dass man das besser verstehen kann, um nachzuvollziehen, was das eigentlich bedeutet.
Wir waren arm und trotzdem sprechen wir jetzt darüber. Heute tun wir das mit Hatice Schmidt.
Hatice hatte als Kind kein Geld für eigene Klamotten. Heute zahlt sie 6-stellige Steuern. Sie ist Beauty-Influencerin und Unternehmerin und jetzt aus Berlin uns zugeschaltet.
Erstmal schön, dass du bei uns bist. Das freut uns sehr.
Ebenso.
Wir starten hier in dem Podcast immer damit, dass wir erst einmal so in die Kindheit zurückblicken, um ein Bild zu bekommen, wie das so für dich war, wie du aufgewachsen bist. Kannst du mal beschreiben, was so das Erste ist, woran du dich in deiner Kindheit erinnerst, wenn es um die Thematik Armut geht? Wie hast du das für dich sozusagen das wahrgenommen damals?
Also rückblickend, also mit meinen heutigen Gedanken, fällt mir einfach auf, dass es mir als Kind noch nicht so bewusst war, wie es eigentlich war. Also ich wusste, Dinge sind anders, aber das war halt meine Realität. Deswegen stehst du morgens nicht auf und denkst so, oh, du bist arm. Du gehst ins Bett und denkst, oh, du bist arm, sondern du lebst halt damit. Aber später, dann im jugendlichen Alter, jetzt auch im Erwachsenenalter, wird mir erst bewusst, gerade heute hatte ich wieder einen Vorfall, da ist mir bewusst geworden, wie wir eigentlich groß geworden sind. Und ja, man hat halt einfach gemerkt, die Dinge sind anders als zum Beispiel bei anderen Kindern und das Gefühl, eben auch anders zu sein und dadurch auch ausgegrenzt zu sein oder sich ausgegrenzt fühlen. Vielleicht haben die Leute einen gar nicht ausgegrenzt, aber man selber hat sich geschämt, hat sich versteckt. Dinge zum Beispiel, dass ich mich in der Toilette umgezogen habe. Also da spielen natürlich noch andere Faktoren eine Rolle, aber solche Dinge eben sind einem aufgefallen.
Darf ich kurz fragen, was vielleicht, wenn du es nicht erzählen magst, ist gar kein Problem, aber was ist heute passiert, dass du dich daran erinnert hast?
Wir sind heute Morgen ins Büro gekommen und mein Büro ist mitten in Neukölln und das ist immer noch ein sozial schwacher Bezirk hier in Berlin und jemand hat ein Bettgestell an einen Baum gestellt und es war wirklich so hässlich und ich meinte zu meinem Mann, ich so, also beziehungsweise innerlich dachte ich so, boah, wer kauft sich heute noch so ein Bett? Und in dem gleichen Moment schoss mir der Gedanke in den Kopf, du hattest nicht mal ein Bett. Und dann sagte ich zu meinem Mann, ich so, Sebastian, guck mal, ich habe gerade gedacht, was für ein hässliches Bettgestell, wer kauft sich heute sowas? Und dann fiel mir ein, dass wir bis 2005 nicht mal Betten hatten. Also wir haben auf Decken geschlafen, wir hatten nicht mal Matratzen. Und ich habe sogar noch ein Foto, wo die Decken aufgerollt im Zimmer waren, weil wir uns auch zu dritt ein super kleines Zimmer geteilt haben, also vielleicht so groß wie die Rumpelkammer jetzt hier, in der ich stehe. Und Sebastian meinte dann, das ist so traurig. Er meinte, dir fällt das jetzt einfach so ein. Ich so, ja, weil ich mich gerade dafür schäme, dass ich dieses Bettgestell so gedisst habe, obwohl ich früher nicht mal ein Bett hatte. Ja, und das dann, und dann meinte ich zu meinem Mann, ich finde es gut, dass mich das dann so erinnert und mich auch wieder runterholt.
Ja. Also das macht gerade irgendwie voll was mit mir, weil ich musste gerade so innehalten, als du gesagt hattest, ihr hattet kein Bett und ihr habt euch zu dritt ein Zimmer geteilt und es war ein kleines Zimmer und dann habe ich mich natürlich gefragt, okay, war das eine Platzgeschichte, dass man einfach gesagt hat, okay, alles klar, wenn man kein Bett hat, dann hat man mehr Platz, man kann die Decken einrollen, dann also wie sah der Rest dann der Wohnung aus und ja, das ist, also ich finde das einfach gerade schon echt ein ziemlich heftiges Bild.
Ja, also wir haben ein Foto, da sitzen wir drei Schwestern auf dem Fußboden, die Decken aufgerollt und entlang der Wand waren unsere Klamotten zusammengelegt, also komplett an der Wand vorbei. Und mein Bruder hatte nicht mal ein Zimmer, der hat auf der Couch geschlafen im Wohnzimmer, wenn alle schlafen gegangen sind. Also er konnte erst schlafen gehen, wenn alle Familienmitglieder fertig waren sozusagen, ja.
Als du vorhin gesagt hast, kein Bett, da habe ich kurz überlegt, worauf schläft man denn dann? Also habt ihr auf dem Fußboden geschlafen, in diese Decken gehüllt, auf dem blanken Fußboden?
Ja, also meine Mutter, die kommen ja aus dem Dorf, aus der Türkei, und die haben halt gelernt, Schafswolle so zu präparieren mit den Händen, dass daraus Decken genäht werden. Das heißt, es kamen ganz viele Tanten zu uns nach Hause, dann wurde das Wohnzimmer leergeräumt, dann wurden so Leinstoffe auf den Boden gelegt und dann wurde dieses Schafsfell Stunden, tagelang gewaschen, präpariert, ausgezupft, dass alles, was in dieser Schafswolle drin war, raus ist, sauber ist. Und dann wurde noch ein Stoff draufgelegt und dann wurde das mit der Hand genäht und das waren sozusagen unsere Matratzen, also auf Schafswolle haben wir geschlafen,
okay.
So Decken.
Das ist ja krass. Wann hast du gemerkt, dass die Normalität was anderes ist als bei dir zu Hause?
Als erstes fiel mir das auf, dass die anderen Kinder viel besser angezogen waren. Mhm. Also das passte alles. Die hatten richtige Kinderklamotten an. Und ich hatte teilweise viel zu große Sachen und auch wirklich random. Für Jungs, Mädchen, das war, da gab es keinen Unterschied. Die Mädchen bei uns auf der Schule zum Beispiel hatten schon so süße Sachen an, die Jungs halt so, ich sag mal, typisch Jungs-Sachen. Und ich hatte das halt gemixt, viel zu große Sachen, kaputte Sachen. Und bei uns wurde halt auch super selten eingekauft. Also ich weiß, dass mein Vater meiner Mutter mal Geld in die Hand gedrückt hat. Und dann gab es halt eine Tüte und diese eine Tüte Klamotten wurde dann halt aufgeteilt. Und meine Mutter hat zum Beispiel auch im Müll gekramt nach Klamotten, die sie dann mitgenommen hat. Die wurden gewaschen, das haben wir dann getragen. Aber da habe ich halt gemerkt, so okay, das ist schon anders als bei den anderen Kindern. Aber immer dieses Gefühl, dass ich schon von klamottentechnisch schon ganz anders aussah als die anderen Kinder. Und da war mir das schon bewusst, okay, das läuft bei uns doch alles ganz anders.
Auf was für eine Schule bist du denn eigentlich gegangen? Wo hast du das sozusagen dann, das ist ja immer der Ort, wo man das dann sozusagen abgleicht. Welche Schule war das so?
Also ich war ja in Steglitz in einer Schule. Steglitz in Berlin ist so ein guter Bezirk. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber das war schon ein toller Vorort, kann man sagen. Und wenn wir dann so Fragerunden gemacht haben in der ersten Klasse, was die Berufe der Eltern sind, dann waren es halt schon so Anwälte, Ärzte, Lehrer, kann ich mich erinnern, Polizist, Feuerwehrmann, also das war so. Und dann dachte ich so, meine Mutter ist Hausfrau, dafür habe ich mich halt voll geschämt, weil ich fand das halt komisch, dass meine Mutter nicht gearbeitet hat, weil die anderen Mütter alle gearbeitet haben. Und mein Vater ist halt Kfz-Mechaniker und das fand ich auch so, dass ich mich dafür geschämt habe, weil ich dachte so, boah, die anderen Eltern haben halt voll die guten Berufe. Und das waren so diese kleinen, vielleicht auch großen Dinge, die mir halt jeden Tag bewusst wurden, oh, ich bin anders. Und ich vergleiche mich heute noch mit extrem vielen Menschen um mich herum. Also ich bin ja auch zum Beispiel beim Psychologen-Coach. Und also das macht heute noch was mit mir. Ich habe das noch nicht abgelegt, dass ich sage, oh, bei denen ist es so. Also ich habe auch letzte Woche erst zu ihm gesagt, so, ich habe irgendwie das Gefühl, ich lerne noch. Ich meine, ich bin wie ein Kind, was noch lernen muss, weil für alle ist es so total normal. Und ich stoße heute noch auf Dinge, die für mich ganz neu sind.
Erinnerst du dich, in welcher Klasse das ungefähr war und ob auch dieses Gefühl von den Klassenkameradinnen so zurückgespiegelt wurde? Oder war das was hauptsächlich bei dir im Kopf war?
Also manchmal, wenn es so Rangeleien auf dem Schulhof gab, dann waren die Beleidigungen oder etwas, wenn man sich gestritten hat, schon so, ja, wie siehst du überhaupt aus? Du hast nicht mal richtige Klamotten oder du bist ein Mannsweib. Also sie haben es zwar nicht so Mannsweib gesagt, weil das Wort kannten wir noch nicht, aber ich war halt schon ein bisschen auch aggressiver in so Streitmomenten, weil ich das ja auch abwehren musste und so in der Normalität oder im Alltag vielleicht nicht, aber wenn dann so Momente gab, Rangeleien unter Kindern, dann waren das die Dinge, die mir entgegengebracht worden sind, ja.
Hast du probiert, das auch zu kaschieren, dass man nicht merkt, dass du arm bist? Gibt es da eine Story, an die du dich erinnern kannst?
Ja, zum einen, dass ich mich eben auf der Toilette umgezogen habe im Sportunterricht. Zum einen, weil ich mich extrem geschämt habe, heute noch, muss ich dazu sagen, mich vor anderen auszuziehen. Also auch auf Klassenfahrten, Türen abschließen oder extra zur Toilette gehen. Also egal, wo ich mit anderen Klassenkameraden war oder egal mit wem, das mache ich wie gesagt heute noch, ich schließe mich ein und ziehe mich dann für mich alleine um, um nicht zu zeigen, wie es unter den Klamotten halt noch aussieht. Weil ich hatte Unterwäsche an, die mir viel zu groß war. Und ich weiß, dass meine Mutter mal so einen Sack Klamotten aus dem Müll gezogen hat und da waren Unterhosen drin, da waren so Rosen drauf, so grün und ganz viele Blumen und Rosen. Und das hat sie halt gewaschen, das haben wir angezogen. Und die Unterhose war aber schon kaputt. Also die hatte am Bund halt schon einen Riss und die war eine Unterhose für eine erwachsene Frau. Und wir haben halt auf dem Schulhof Jungs fangen die Mädchen gespielt. Und ich weiß noch, dass der Junge aus meiner Klasse, den Namen nenne ich jetzt nicht, mir die Hose runtergezogen hat. Und das ging auch so leicht, weil die Hosen ja so groß waren. Und ich stand dann mit dieser zerrissenen Unterhose, die mir viel zu groß war, auf dem Schulhof und habe Rotz und Wasser geheult, weil er mich total entblößt hat. Und die haben mich auch alle so angeguckt, weil ich diese Unterhose hatte, die einfach so groß war wie eine Boxershorts. Und alle konnten es dann halt sehen. Also ich war schon so ein Künstler in Verstecken, ne? Aber wenn es dann entblößt wurde, dann war ich sehr aggressiv. Also ich habe sehr aggressiv auf dieses Entblößen reagiert.
Wie sah das mit emotionalem Support von zu Hause aus? War das für dich ein sicherer Ort, wo du das teilen konntest?
Nee, auf keinen Fall. Also zum einen hatten wir ja eine sehr, sehr traumatische Kindheit, auch mit sehr viel Gewalt geprägt, emotional, körperlich. Und damit nach Hause zu gehen, meine Eltern hätten auch nichts gemacht. Also zum einen wollten meine Eltern auch nicht auffallen in der Gesellschaft, zumal wir auch die einzigen Türken in der Gesellschaft waren. Dann noch zur Schule zu gehen, meine Mutter konnte sowieso zu dem Zeitpunkt kaum Deutsch. Sie meinte nur, in der Vorschule und erste Klasse hat sie mich teilweise heulend immer abgeholt, aber sie hat nie verstanden, was die Lehrerin gesagt hat. Aber da hat es auch aufgehört. Nach Hause, Essen und dann solche Themen wurden bei uns nicht besprochen. Deswegen hat es mich 30 Jahre gebraucht, bis ich gemerkt habe, okay, ich brauche jemanden, der bei mir oben einmal aufräumt, weil ich kriege diese Zusammenhänge auch nicht mehr entknotet irgendwie so. Ich brauchte Hilfe, aber wie gesagt, es hat mich bis ins Erwachsenenalter gebraucht, das für mich zu entscheiden, ja.
Du hast gesagt, dass es in deiner Familie viel Gewalt gab. In deinem Buch beschreibst du eine Szene, wo ihr als Kinder in der Familie lacht und glücklich seid und deine Mutter benutzt sozusagen eure Hände als Nadelkissen und steckt euch Nadeln da rein, damit ihr aufhört zu lachen. Diese Situation, was glaubst du oder was weißt du heute darüber, was der Grund dafür ist, warum das passiert und hat das was mit Armut zu tun?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich denke teils, teils. Also ich glaube, das war auf jeden Fall nochmal eine komplett andere Baustelle, weil für meine Mutter gab es halt einige Gründe, warum sie uns eben so gemaßregelt hat, warum das ihre Disziplinarwege waren. Und ich denke, Armut spielt in der Hinsicht eine Rolle, dass meine Eltern keine Schulbildung haben. Die haben auf dem Land gearbeitet. Und dann Nacht- und Nebelaktion musste mein Vater als Kind nach Deutschland kommen, hatte einen Säugling, um das er sich kümmern musste, sein jüngster Bruder. Und dann irgendwann kam meine Mutter her, die hat noch nie eine Schule von innen gesehen. Und ich denke, da spielt Armut eine Rolle, dass eventuell mehr Bildung vielleicht zu weniger Gewalt geführt hätte, wo ich nicht sage, dass es die Endlösung ist. Also auch in gebildeten Familien gibt es eine Art und Weise von Gewalt.
Deine Schilderungen rufen bei mir total viele Bilder aus meiner Kindheit hervor, weil diese Problematik aus der Schule, dieses Mobbing aus der Schule, das habe ich auch erlebt. Und zu Hause galt es aber, also haben meine Eltern mir extrem eingetrichtert, so wenn man schon so als Gastarbeiterkind beschimpft wird, ja,
dann geht es in erster Linie darum, nicht aufzufallen. Also du musst ja unsichtbar sein, exakt, du darfst nicht auffallen und vor allen Dingen darfst auch keinen Kummer mit nach Hause bringen. Also und dann bist du natürlich sehr allein auf weiter Flur.
Auf jeden Fall, ja.
Ich finde es nur so krass, weil das in deiner Generation immer noch so war. Also ich bin ja eine Generation vor dir und mich erschüttert es gerade total, dass du das auch in der Intensität durchgemacht hast. Das zeigt ja einfach, dass diese Strukturen sich in den Systemen nicht geändert haben.
Ja, auch wenn ich viele damit enttäuschen muss, dadurch, dass ich hier mitten in Neukölln bin und auch Kontakt zu vielen Menschen habe, allein schon durch meine Neffen und Nichten, die halt genau jetzt in dem Alter, in dem Jugendalter sind, die kommen auch so in die Pubertät rein. Manche sind mittendrin, manche gehen gerade raus. Also ich bin ja neunfache Tante und diese Strukturen existieren leider noch. Also, und das schockiert auch mich. Also du bist schockiert über meine Generation und ich bin schockiert über die Generation, die jetzt nach mir kommen, weil diese Strukturen existieren noch. Also das, was wir oder ich erlebt habe, das erleben die heute auch. Und das ist so furchtbar.
Und Gewalt nimmt natürlich dann auch weiterhin einen großen Raum ein, weil es ist ein gelerntes Gefühl, ein gelernter Umgang, sowohl von zu Hause als auch das, was durch Mitschülerinnen dann in der Schule passiert, durch das Mobbing. Das hat sich bei dir ja dann auch auf dem Schulhof entladen, wo du dann eine Erfahrung hattest, die Dinge in eine andere Perspektive gestellt haben, ziemlich plötzlich. Magst du die mit uns teilen?
Also wie du schon sagst, Gewalt in der Kindheit, in der Familie führt oft dazu, dass das Kind ja lernt, dass das ja ein Verhalten ist, dass man so auf gewisse Dinge reagiert, die uns stören, verärgern, ne? Und dann denkt man, das ist ja normal. Und wir dachten auch, das ist normal. Ich bin in Neukölln auf eine Hauptschule gegangen. Das war zudem Zeitpunkt einer der wirklich schlimmsten Hauptschulen Deutschlands. Und wir hatten auch eine Titelseite auf einer großen Berliner Zeitung. Und also es war wirklich eine Problemschule und Gewalt war bei uns Alltag. Also auch das war für mich normal. So wie für mich als Kind normal war, in Armut aufzuwachsen, war es für mich auch normal, in Gewalt aufzuwachsen. Und das ging all meinen Mitschülern so. Also ich hatte einen in meiner Klasse, der hat gestottert. Und als wir mal so gefragt haben, so, ja, wieso stotterst du denn? Also ja, mein Vater wollte die Fernbedienung. Ich meinte, hol sie dir selber. Und der hat einen Stuhl auf seinem Kopf zerschlagen. Und davon hat er einen Schaden davon getragen, dass er halt gestottert hat. Und wir waren alle so schockiert, aber irgendwie auch so, ja, okay, halt. Im Nachhinein realisiere ich auch erst, womit wir jeden Tag konfrontiert waren. Also erst heute ist mir bewusst, wie schlimm das auch ist. Also aber für uns war es damals nicht schlimm. Für uns war das Familie und an erster Stelle und da haben wir einen Halt zu. Und mein bester Freund, der vor meinen Augen abgestochen wurde, weil er auch eine Rangelei mit einer Mitschülerin hatte aus einer anderen Klasse, was einfach aus Spaß angefangen hat. Also bei uns waren ja Redewendungen wie, ey du Schlampe, ich fick deine Mutter, halt sowas wie, hey, wie geht's dir? Also wir haben so kommuniziert untereinander. Aber dass der Grad zwischen, okay, wann ist es noch Spaß und wann ist es nicht mehr so lustig, war extrem dünn. Und in dem Moment hat mein Freund halt gesagt, ah, halt die Fresse, du Schlampe. Und innerhalb von, ich kann euch nicht mehr sagen, wie lang, aber es war wirklich nicht lang, von 30 Minuten war der Bruder auf dem Schulhof und hat ihn erstmal übelst zusammengeschlagen, bevor er ihn abgestochen hat. Und die Schwester versuchte sogar noch dazwischen zu gehen, weil sie gemerkt hat, okay, jetzt wird es zu viel, hat er sie so heftig ins Gesicht geschlagen, dass sie sich einmal um sich selber gedreht hat und dann ohnmächtig auf dem Boden zusammengebrochen ist, bevor mein bester Freund damals abgestochen wurde. Genau, und das war für mich so mein Wendepunkt, wo ich gesagt habe, okay, also da auch das ist mir zu viel. Es ist immer noch was anderes, keine Ahnung, sich zu prügeln, finde ich. Also für mich persönlich meine Erfahrungen. Aber wenn man sowas sieht, die Intensität an Gewalt ist wirklich nochmal anders.
Das, was du beschreibst, ist ja, dass so eine Gewalt entsteht eben auf diesem Fundament von Armut, weil man so wenig Möglichkeiten hat, Dinge zu tun. Und Wir haben auch schon über die Gewalt gesprochen, die du in deiner Familie erlebt hast. Und ich hatte da gesagt, dass du sozusagen mit den Nadeln gestochen wurdest, weil du gelacht hast. Mhm. Und das Thema Spielen, das du als Kind ja natürlich spielen möchtest, ist ja vollkommen natürlich, aber ist nicht so gerne gesehen gewesen in deiner Familie. Was ist da der Hintergrund, dass Spielen nicht okay ist? Ist das verschwendete Zeit?
Ja, eigentlich so war das für meine Eltern. Also mein Vater hat halt den ganzen Tag gearbeitet. Also er war eigentlich in der Erziehung nicht da. Also ich kann mich in meiner Kindheit auch nicht an meinen Vater erinnern. Nicht, weil er schlecht war, aber er, also ich glaube, er kam abends nach Hause und er wollte mit all dem einfach nichts zu tun haben. Meine Mutter war halt die Hauptperson. Rückblickend mit schweren Depressionen, spricht die Sprache nicht, hat keine Schulbildung. Und wir waren damit halt alleine dem Ganzen ausgesetzt. Und für meine Mutter war halt wichtig, diese Bildung zu erlernen. Also ein besseres Leben, hier muss gearbeitet werden, Spaß gibt es nicht, das bringt einem auch nichts. Also immer, wenn ich zum Beispiel gesagt habe, ich gehe mit Vanessa raus oder Vanessa nimmt mich zum Basketball mit, dann war das, was willst du da? Vanessa bleibt nicht dein Leben lang. Freunde bringen dir nichts, du musst lernen. Das waren ihre Glaubenssätze, die sie uns halt aufgedrückt hat. Also für sie war das einfach nichts Bleibendes, aber Bildung war für sie bleibend. Also wir sind nach der Schule in die türkische Schule gegangen, jeden Tag. Und am Wochenende mussten wir in die Moschee mit Übernachtung, also wie so ein Internat. Also wir hatten von Montag bis Sonntag auch keine Zeit mit Puppen. Ich hatte auch keine Puppe zum Beispiel. Also ich habe von unserer Nachbarin gegenüber ein Puzzle bekommen, wo die Teile gefehlt haben. Ich habe von ihr einen Teddybär bekommen mit einer Latzhose, dessen Kopf mein Bruder dann abgeschnitten hat mit einem Messer. Also ich habe heute noch eine extrem gespaltene Beziehung zu Spielzeug zum Beispiel. Also ich verschenke sehr viele Spielzeuge an meine Nichten und Neffen, aber Spielen fällt mir extrem schwer. Ich kann das nicht. Ich kann heute auch nicht gut spielen.
Das heißt aber tatsächlich ja, dass deine Kindheit eigentlich, also so interpretiere ich das gerade, für deine Mutter schon Arbeit war. Ja, du arbeitest, du musst jetzt schon arbeiten, damit du später nicht mehr hier sein musst, finanziell gesehen. Und deswegen ist alles, was ablenkt, Zeitverschwendung.
Hatice, du hattest immer nur irgendwie so eine kleine Möglichkeit aus dieser Kindheit, ohne Spielen auszubrechen. Das war so deine Freundin Vanessa, die hast du vorhin auch schon mal erwähnt gehabt und auch ihre Mutter.
Ja, Vanessa war unsere Nachbarin, die 2 Jahre jünger ist als ich, afrodeutsch. Und sie war mein Traum. Also wir waren unserer beider Träume. Sie war Mila und ich war wie hier diese Volleyball Mila, Kanana. Also wir haben dann Volleyball gespielt. Sie war meine Zuflucht. Vanessa war alles, was ich nicht sein konnte. Und meine Mutter sagt heute noch, du warst verliebt in Vanessa. Aber das sagt sie nicht in einem Emotion, also nicht in einem so, ich war verliebt in sie, sondern ich wollte immer bei Vanessa sein. Mit Vanessa konnte ich spielen und ihre Mutter hat mich überall hin mitgenommen, weil sie wusste, wie schwer es bei uns ist. Also sie hat uns auch vor Anfang des Jahres besucht, weil meine Mutter, sie wird jetzt auch alt und kränklich und sie hat gesagt, ich würde Sabine so gerne nochmal sehen. Und dann habe ich sie angerufen, ich so, Sabine, Mensch, hättest du Bock auf ein Frühstück zu kommen? Und sie ist wirklich gekommen und sie hat gesagt, sie hat Kinderfotos von mir mitgebracht und sie meinte, diesen traurigen Blick, den hast du heute noch. Und ich habe so angefangen zu weinen, weil ich finde es auch jetzt total traurig, weil wenn ich überhaupt Kinderfotos von mir habe, ich habe so einen traurigen Blick in meinen Augen und das sagen mir Zuschauer auch manchmal. Die sagen, man sieht richtig, den Schmerz in deinen Augen. Und Sabine meinte auch, ich wusste, dass es schwer bei euch ist, aber mir war nie bewusst, wie schwer ihr es habt. Und ja, Sabine war so mein Zufluchtsort. Sie hat mich überall mitgenommen, wenn ich raus durfte. Ja, einmal hat sie mich mit zum Italiener genommen, da haben wir Bruschetta gegessen. Ich wusste ja nicht, was das ist, weil wir durften auch draußen nicht essen, explizit. Und dann kam ich nach Hause und meine Mutter hat meinen Mund gerochen. Also ich musste meinen Mund öffnen und sie hat dran gerochen. Sie so, was hast du gegessen, wo warst du? Ich meine, ja, Sabine hat uns gegenüber zu Plus, da ist der Italiener, da haben wir so ein Brot gegessen mit Tomaten drauf. Ich habe so eine Prügel bekommen. Also oft nach diesen Ausflügen mit Sabine gab es danach halt voll oft so Schläge oder halt Strafen. Aber trotzdem, das war so meine Zuflucht.
Oh, okay, krass.
Das Heftige ist einfach, dass dieses Gefühl von früher, das ist jetzt noch ganz doll da. Diese Erinnerungen, die sofort diesen Schmerz auslösen und auch diese Angst, oh, man hat was Schönes erlebt, aber dafür wird man dann auch sofort bestraft.
Das ist so krass.
Hatice, wie war das für dich? Also wie wichtig war das für dich, dass Sabine und Vanessa diese Räume für dich geschaffen haben?
Ich glaube, das war der Grund, warum ich heute so normal bin, wie ich bin. Weil das die einzige Normalität war für mich. Also das war so, okay, da gibt's Spaß, da lerne ich was. Das war für mich, das hat sich für mich normal angefühlt. Und ich wollte nie zu Hause sein. Heute habe ich noch das Bedürfnis, wenn ich zu lange zu Hause bin, dass ich das Gefühl habe, oh Gott, ich muss raus. Ich muss hier raus. Ich halte es zu Hause nicht sehr lange aus, weil zu Hause war halt kein guter Ort für mich.
Diese Safe Spaces bei Vanessa, die haben dir so einen Einblick in ein besseres Leben gezeigt. Und du hast ja vorhin auch davon erzählt, dass ein paar Jahre später dein bester Freund abgestochen wurde. Und diese beiden Ereignisse, die scheinen dir irgendwie dabei geholfen zu haben, dein Leben zu ändern und aus der Armut rauszukommen. Wie leicht ist dir das eigentlich gefallen und was hast du geändert?
Ich wusste schon sehr, sehr früh als Kind, dass ich auf jeden Fall ein anderes Leben haben möchte. Also das ist auch bei meinem Psychologen auch total Thema, weil ich heute den gleichen Push habe, weil ich werde oft gefragt, Hatti, wie schaffst du es immer so durchzuziehen, immer so unermüdlich? Weil für mich ist es immer noch ein Überlebenskampf. Also zum Beispiel mein Mann kommt aus gut bürgerlichen, aus einem guten, sehr guten Mittelstand und er kennt all diese Geschichten, die ich erzähle, überhaupt nicht. Und er ist jedes Mal zutiefst schockiert, dass es sowas überhaupt geben kann. Weil in seiner Welt kennt er das nicht, hat noch nie Erfahrungen damit gehabt. Auch die Mitschüler, sowas hat er noch nie gesehen und gehört. Das schockiert ihn so sehr, dass ich sage, Sebastian, mein Ehemann, weißt du, wenn ich falle ganz hart, meinte ich, weil ich habe keinen, der mich auffängt. Ich muss arbeiten, ich muss jeden Tag aufstehen und ich muss es für mich tun, weil ich keinen habe, der es sonst tut. Er sagt, ja, ich sorge doch für dich. Ich so, das reicht mir nicht. Ich muss für mich die Sicherheit haben. Also mich hat das so sehr geprägt, dass ich heute mit 36 Jahren jeden Alltag so anfange, als wäre er der erste Start. Also ich kann nicht einfach sagen, so, ach, ich chill heute. Ich wünschte, ich könnte, aber ich kann nicht, weil psychologisch ich noch so viel Angst davor habe, dahin zu kommen, wo ich herkomme, dass ich nachts manchmal davon aufwache.
Du bist ja heute das geworden, was du dir als Kind gewünscht hast. Du bist eine erfolgreiche Geschäftsfrau. Wann wurde dir das klar, dass du dir selber diesen Traum erfüllt hast?
Also das Ding ist, dass man sich oft nicht selber sagen kann, das habe ich geschafft, das habe ich geleistet, dafür habe ich gearbeitet. Also ich habe heute noch sehr viele, also fast mit allem, was ich geleistet habe, so, aber das hättest du auch besser machen können, du musst noch mehr machen. Guck, wo du heute bist, das reicht nicht. Also ich bin selber noch voll streng mit mir. Bushido hatte mal vor ein paar Jahren einen Song rausgebracht, es war Capital Bra, und da meinte er, Hauptschulabschluss, aber zahl sechsstellig Steuern. Und dann habe ich das auch immer so gesagt zu meinen Neffen und Nichten, die sind ja so in diesem Alter. Und sage ich, ja, eure Tante hat einen Hauptschulabschluss, aber zahlt sechsstellig Steuern. Und die so, hahaha. Dann habe ich eher so eine Witze drüber gemacht, aber ich habe noch nie aus meinem Mund gesagt, ich habe es geschafft, weil für mich intern bin ich noch nicht da, um das zu sagen. Aber es ist nur ein persönliches Ding.
Du hast ja als Kind offensichtlich nicht so viel Fürsorge erlebt, wie man sich das wünschen würde und auch wie du dir das selber gewünscht hast. Und gleichzeitig bist du dann, als du eine Ausbildung begonnen hast, in einen Beruf gegangen, der sehr fürsorglich ist. Du hast KrankenpflegerInnen gelernt, Krankenschwester, KrankenpflegerInnen.
Krankenschwester, Pflegerin oder Pfleger.
Mhm. Ja. Was würdest du sagen, ist der Grund, dass du in diesen Beruf gegangen bist?
Es hat viele Gründe. Also zum einen hatte ich leider nur einen erweiterten Hauptschulabschluss. Und ich hatte vor allem zu der Zeit, gab es auch nicht viele Möglichkeiten. Ich war auch perspektivlos. Ich wusste einfach nicht, wohin mit mir. Und ich weiß noch, dass meine Lehrerin mich zum Arbeitsamt gebracht hat. Dort konnte man so Tests machen, zusammen mit so einem Mitarbeiter vom Amt. Und da kam halt raus, dass ich Kraftwagenfahrerin zu mir passen würde. Und das hat mich so niedergeschmettert, dass ich dachte so, also wenn du dir vorstellst, du willst eigentlich hoch hinaus, weg von allem. Und dann ist aber deine Perspektive Kraftwagenfahrer, also für mich persönlich, für meinen Traum. Nicht, dass ich sage, dass es etwas Schlechtes ist, aber man hat ja selber eine Vorstellung von etwas. Aber dein Wert ist eigentlich gar nicht da. Das hat schon auch viel mit mir gemacht in der Jugend. Und dann, mein Vater kannte einen Arzt und dann dachte ich so, okay, irgendwas Medizinisches, was kann ich da machen? Ich wollte Hebamme machen, war zu dem Zeitpunkt aber sehr jung. Ich habe auch nur Absagen bekommen. Dann hatte eine Krankenschwesterschule angerufen von allen Absagen und meinte, hey, pass auf, du bist noch sehr jung. Ich möchte dir einen Rat mitgeben. Bewirb dich doch als Krankenschwester, fang die Ausbildung an. Und dann kannst du weiterführend die Ausbildung zur Hebamme anfangen. Und das war für mich so Licht am Ende. So, eigentlich wollte ich gar nicht so in den Bereich. Ich wusste auch gar nicht, was mich erwartet. Ich muss dir sagen, mein erster Dienst im Krankenhaus auf der Station. Ich bin nach Hause heulend von der Station zur Bushaltestelle. Bis wirklich nach Hause habe ich 40 Minuten geweint, weil ich das nicht machen wollte. Weil mich das so schockiert hat, dieser Beruf. Ich dachte so, oh, das kann ich meinem Vater nicht sagen, was mache ich bloß? Jetzt willst du das nicht machen, du kannst nicht abbrechen. Aber mit deinem Hauptschulabschluss, ich war in so einer verzweifelten Situation.
Wenn wir jetzt mal von deiner Zeit als Krankenschwester vorspulen zu heute, dann hast du ja einen riesigen Sprung gemacht. Du bist super erfolgreich, einerseits auf YouTube, aber andererseits auch mit einem eigenen Unternehmen in der Kosmetikbranche. Kann man so eine Karriere eigentlich alleine schaffen oder geht das nur mit Hilfe? Hast du zum Beispiel Support gehabt?
Auf jeden Fall. Also zum einen hatte ich ja auch diese Phase, wo ich ja in Bielefeld gelebt habe bei meinem Mann, diese auch Einsamkeit, in die ich ja gefallen bin, weg von der Familie. Mein Mann hat 18 Stunden gearbeitet. Und wenn du alleine für so eine lange Zeit, für Jahre in einem Raum sitzt, dann werden deine Stimmen im Kopf extrem laut. Und das war die Phase, wo mir überhaupt bewusst wurde, was für eine Kindheit ich hatte, was für eine Jugend ich hatte. Weil davor war I was good, weißt du, ich habe da nie drüber nachgedacht. Und dann habe ich gemerkt, boah, das wird hier echt laut. Es wird immer lauter, aber ich habe mich dann nicht getraut. Und ne, so sozusagen, ich gehe zum Psychologen, denken die Leute auch immer, man hat einen an der Klatsche, muss nicht immer so sein. Und ich habe dann mir geschworen, okay, wenn ich in Berlin bin, dann werde ich das machen. Und das habe ich gemacht. Und seitdem lösen sich diese Knoten in meinem Kopf. Das ist der erste mentale Support und die beste Investition, die ich für mich tun konnte. Ja. Aber auch die mentale Unterstützung von meiner Familie, auch wenn man das nicht glaubt. Gerade die Geschichte, die ich erzählt habe, und das ist auch nur ein Bruchteil davon, gibt mir meine Familie extrem viel Kraft. Also meine Eltern, die können mich finanziell nicht unterstützen, aber die beten zum Beispiel für mich und das bedeutet mir schon sehr viel, wenn die sagen, wir glauben an dich, du schaffst das, du bist die Säule unserer Familie. Also das sind Sachen, das sind zwar nur Worte, aber die bedeuten mir persönlich sehr, sehr viel. Und dann eben auch Sebastian, der mir bei meinem Business hilft. Also zum einen YouTube anzufangen war die Idee meines Mannes. Ich habe mich in der Zeit in Kliniken in Bielefeld beworben und er meinte, hey, du guckst doch diese Beauty-Videos. Und er hat hobbymäßig fotografiert und hatte halt komplett Equipment zu Hause. Also na, mach das doch auch und dann guckst du einfach, was du machen willst. Also er hat gesagt, mach das doch. Und ich fand damals schon so im Public Eye sein halt total toll. Ich glaube, das ist einfach so gesehen werden, einfach schön. Ich hatte auch, wollte eigentlich Sängerin werden. Und dann dachte ich, okay, ja, mache ich. Dann habe ich halt mit Beauty angefangen, weil alle damals Beauty gemacht haben. Also bin ich in die Drogerie gegangen, habe die erstbeste getönte Tagescreme gekauft, die 40 Farben dunkler war als meine eigene Hautfarbe. Ich hatte keine Ahnung, aber ich habe es einfach gemacht. Und dann ist so Stück für Stück was da entstanden. Und Sebastian war halt immer da und hat mich supportet. Und das ist heute noch so. Also eigentlich ist er mein größter Supporter.
Okay, also du konntest das erste Mal spielen und dich ausprobieren mit Hilfe deines Mannes, so höre ich heraus. Und daraus ist ja dann letztendlich auch dein jetziger Erfolg erwachsen. Und das ist auch das, was vielen Menschen, die in Armut aufgewachsen ist, am Ende verwehrt bleibt, weil das oft das Risiko zu groß ist, einfach mal was auszuprobieren, weshalb das so schwierig ist, da rauszukommen.
Ja, das kann gut sein, weil, wie gesagt, für mich war das nur Zeitvertreib.
Aber jetzt
Blogger
ist dein
war
Job.
Damals kaum bekannt, genau. Die Idee entstand eher aus Spaß. Da hast du recht. Dieses spielerische Spaß, man weiß nicht, wo es hingeht.
Was wünschst du dir denn noch für deine Zukunft?
Ach, so doof es auch klingt, aber finanzielle Sicherheit. Zu wissen, dass wenn ich alt bin, ich nicht mit Herzrasen aufstehen muss. Das ist für mich mein Goal. Da geht es gar nicht um Luxusgüter, einfach zu wissen, dass wenn die Waschmaschine kaputt ist und ich am nächsten Tag eine kaufen kann, ist für mich schon, das wäre ein Traum, ja.
Du hast ja gesagt, dass du es noch nicht geschafft hast. Mhm. Aber ich sag mal, es geht dir besser als früher.
Ja.
Und wenn es einem besser geht, was bleibt trotzdem von früher übrig?
Also für mich persönlich ist es auf jeden Fall Angst und Trauer, also Schmerz. Ja, das, ich glaube, ich weiß noch nicht mal, ob man es los wird, aber ich finde es schön, dass ich es habe, weil das mich auch zu dem Menschen gemacht hat, wer ich bin, und ich mag, wer ich bin, und ich mag auch, dass ich das alles durchlebt habe, auch wenn ich Phasen hatte, wo ich es nicht mochte, weil ich es auch nicht verstanden habe, was mir passiert ist, aber heute bin ich dankbar dafür, weil das ist wie ein Puzzle. Wenn ich da Teile wegnehme, ist es nicht ganz. Und wenn man mir meine Geschichte wegnimmt, dann nimmt man einen Teil von mir weg. Und das möchte ich nicht. Deswegen ist es für mich so wichtig, dass ich es gelebt habe. Und dass es wichtig ist, dass wir Kindern heute zuhören und Jugendlichen, auch wenn wir die Geschichten manchmal nicht verstehen, so absurd sie auch sind, aber da gehört viel Schmerz und Angst dazu. Und diesen Kindern eine Stimme zu geben, deswegen erzähle ich auch so deep, dass die Leute verstehen, was die Kinder heute auch durchmachen.
Ich habe bei dir auf X gelesen, also dem früheren Twitter, dass du sinngemäß schreibst, einmal Neukölln, immer Neukölln. Empfindest du das eigentlich so? Also man kann es aus Neukölln rausschaffen, aber irgendwie Neukölln bleibt trotzdem immer bei dir?
Ja, das ist ein Teil von mir, und ich habe das eine Zeit lang sehr verachtet, weil es für mich ein Symbolbild war für kaputt, Armut und alle Kaputten sind hier. Aber heute ist mein Office hier, weil meine Eltern wohnen noch auf der Sonnenallee. Das ist mein Zuhause und das ist ein Teil von mir. Und man kann alles schaffen, aber man muss seine Vergangenheit auch nicht so verachten, sondern sie aktiv anpacken, denke ich mir.
Bist du mit deiner Firma mit Absicht nach Neukölln gegangen? Also meine Kosmetikfirma Neukölln klingt erstmal vom Klischee her, ja. Das ist auch Teil des Problems dann, klingt wie ein Widerspruch, und ich habe gedacht, das hat die bestimmt mit Absicht gemacht.
100 Pro, ja, ich wollte zurück nach Neukölln, deswegen haben wir auch hier geguckt.
Ist das auch so, dass du was zurückgeben willst? Also du schaffst ja da auch Arbeitsplätze, du bist ja ein Wirtschaftsfaktor.
Definitiv, also ich habe noch viele Träume dahingehend, also ich möchte mich für die Kinderarmut weiterhin einsetzen, nicht nur in Deutschland, sondern auf ein Fokus hier eben auch in Neukölln, weil hier viele noch eben sozial schwach sind, und gerade mit Migrationshintergrund ist es nochmal komplexer. Die Familiensystematiken unterscheiden sich, und das zu verstehen ist wirklich sehr, sehr schwer. Und ich bin zum Beispiel auch dankbar für meinen Therapeuten, der hat 10 Jahre in Neukölln gearbeitet, und der hat mich nicht komisch angeguckt, wenn ich ihm gesagt habe, dass ich zur Strafe an die Heizung gebunden wurde oder am Schnee stehen musste im Schlafanzug, dann ist es für ihn normal gewesen. Und dafür bin ich dankbar. Und diese Normalität möchte ich heute weitergeben, dass ich verstehe, dass diese Dinge passieren, aber es Wege gibt, auch gesund da rauszukommen.
Hatice, also vielen, vielen Dank, dass du uns so tief teilhaben lassen hast an deinem Leben und deinen Gedanken dazu und den ganzen Weg, den du gemacht hast. Das war sehr beeindruckend und ich bewundere dich sehr. Muss ich mal so aussprechen, muss ich
vielen
mal spiegeln.
Vielen Dank für deine lieben Worte.
Vielen Dank für deine Offenheit.
Ja, voll gern. Es ist zwar immer voll schwer und auch so emotional, sich auch so zu öffnen, aber ich denke, es ist wichtig, das auch zu hören, auch wenn es schmerzlich ist.
Ja, wie in jeder Folge sprechen wir nach so einem Interview nochmal miteinander darüber, was uns besonders aufgefallen ist. Steffi, was hast du jetzt für Gedanken?
Falk, weißt du, was ich so krass finde? Hatice ist echt erfolgreich und hat trotzdem diesen Überlebenskampf, immer zu arbeiten, und gönnt sich nichts. Und das ist etwas, das kommt dir sicherlich sehr bekannt vor.
Ja, aber ich versuche mich davon zu befreien, weil ich irgendwann für mich gemerkt habe, da gibt's keine Balance sonst, ja, weil du sonst nur rennst. Also das ist jetzt ein verrückt klingender Satz, aber ich hatte glücklicherweise meinen Burnout schon mit 27, wo ich ein Jahr lang nur durchgeackert habe und dann gemerkt habe, was ist denn jetzt los? Das war auf jeden Fall dieses Ding, dass man Schiss hatte, sonst wieder zurückzufallen. Das ist ja im Grunde das, was so für mich dahinter steckt. Man rennt im Grunde weg von dem Ort, an dem man aufgewachsen ist und eigentlich nicht sein möchte. Also das, ja.
Also ich glaube, das sind zwei Faktoren. Also zum einen kann ich mich auch damit identifizieren. Also ich glaube, wir hatten dann wahrscheinlich fast gleichzeitig einen Burnout. Ich dann irgendwie ja letztes Jahr auch nochmal.
Echt? Du hast mir damals gar nichts erzählt. Wir waren da ja auch beruflich sozusagen zusammen unterwegs.
Das war kurz bevor ich Mutter geworden bin. Das war so richtig schlimm. So mit 8 Stunden lang Lichtschalter anschauen und den nicht betätigen können.
Okay.
Und dann letztes Mal nochmal, was mir auch nochmal gezeigt hat, das geht nicht weg. Ja. Also wenn dieser Überlebenskampf ist einfach omnipräsent und löst sich auch nicht auf. Und bei mir kam das wirklich wellenartig immer wieder so hoch, weil es mir auch so wehgetan hat zu hören, dass ich irgendwie dachte, Mensch, sie ist echt 15 Jahre jünger als ich. Warum muss sie da durchgehen? Ja, warum gibt es das noch? Und was du auch angesprochen hast, dieses Ausprobieren, das kennst du ja gar nicht, weil du so gestresst bist von diesem reinen Überlebensmodus. Ja, wer zeigt dir denn, dich auszuprobieren? Wer schenkt dir denn diese Leichtigkeit? Oder wer bitte inspiriert dich denn, dich auszuprobieren? Es braucht so viele Faktoren, um so eine Inspiration leben zu können. Und ich glaube, das kommt auch allgemein total zu kurz, wenn man über Armut spricht, weil Armut bedeutet ja Dauerstress.
Ja, das Verrückte ist so ein bisschen, auf der einen Seite bekommt man das Gefühl, dass das Kind stört. Ja, also du störst sozusagen die Eltern. Und ich glaube aber, dass da noch eine andere Seite dazugehört, nämlich, dass Eltern suchen sich ja Armut nicht aus. Ja, das ist ja keine bewusste Entscheidung. Die wollen ja für ihre Kinder das Beste. Und das Verrückte ist, was ich bei Hatice so ein bisschen den Eindruck hatte, ist, das war dieser Faktor, so du darfst dich nicht amüsieren, weil das ist verschwendete Zeit. Ja, du hast dafür zu sorgen, dass du möglichst schnell von diesem Ort wegkommst und erfolgreich wirst, und dafür musst du alles tun. Diese ganze Stimmung, also das, was du auch gerade gesagt hast, wenn man das alles zusammenpackt, das ist halt purer Stress, und darin aufzuwachsen ist einfach sehr, sehr anstrengend. Und also für alle Beteiligten, es ist keiner ist da ja happy. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann geht doch mal in die ARD Audiothek. Da könnt ihr nämlich bereits alle Folgen unseres Podcasts hören. Und in dieser ARD Audiothek, da gibt es auch noch andere coole Formate von der ARD. Zum Beispiel Deutschland 3000. Da trifft nämlich Eva Schulz jede zweite Woche Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen. Irgendwo so zwischen Pop und Politik. Da gibt es zum Beispiel eine Folge mit dem Astronauten Matthias Maurer darüber, was er im All über sich selbst gelernt hat. Oder die Folge über Nina Tschuber, die ich sehr spannend fand, weil sie darin nämlich erzählt, wie ihr Leben sich verändert hat nach dem Hit Wildberry Lillet. Hört auf jeden Fall mal rein. Den Link, den findet ihr in den Shownotes.
Arm und Trotzdem ist ein Podcast von Enjoy. Vom NDR. Gehostet von Steffi Kim und Falk Schacht. Projektleitung Constanze Tönnissen. Mit dem Team Isabel Scholz, Gina Toneik, Katharina Marenholz, Max Roloff, Merle Hömberg, Marvin Leesch und Dennis Terrei.